Guten Tag und willkommen im Podcast Off Air, die B-Seite des Interviews. Mein Name ist Wenke Fiedler. In dieser neuen Episode spreche ich mit Laura Carbone. Die ist eine deutsche Musikerin, die vor Corona ganz viel in Amerika, vor allem in Kalifornien, als Indie-Künstlerin getourt ist. Mittlerweile hat sich ihr Leben sehr verändert, eben auch durch Corona. Sie hat eine neue Karriere gestartet und hilft Menschen, ihre Stimme wiederzufinden. Sie ist aber immer noch Musikerin, arbeitet auch als Medium und ich finde, sie hat eine wahnsinnig schöne und achtsame Art und Weise, Sachen zu erklären. Man fühlt sich, wenn man mit ihr spricht, extrem eingemummelt und ich konnte wahnsinnig viel mitnehmen in dieser Folge. Ihr vielleicht auch, deswegen starten wir jetzt rein. Wir haben es geschafft.
Yay!
Sind hier gelandet in diesen Studios in Kreuzberg. Ich freue mich sehr.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass du kommen durftest, konntest. Ich habe dich ja auf einem Abend kennengelernt und wir sind so sofort connected und eigentlich hätten wir noch uns mit anderen unterhalten sollen, denn das Spiel war, sich mit anderen zu unterhalten, aber wir haben dann Hexentalk gemacht.
Ja, ja.
Das fand ich richtig gut. Und du bist mittlerweile wahnsinnig viel gereist. Also du warst ja früher eine tourende Musikerin, die wirklich sehr viel auf Tour gegangen ist.
Ja.
Ne? Also wo warst du überall auf Tour?
Primär in Nordamerika,
ja.
USA und Kanada. Das war so meine Main Base. Wenn es gerufen hat auf Tour, dann eigentlich immer Übersee.
Mhm. Wie hast du das geschafft als deutsch-italienische Musikerin?
Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass jeder zu mir gesagt hat, dass es ein ganz verrückter Traum ist, den ich da so habe.
Mhm.
Denn für mich war das klar, ich möchte mit meiner Band durch die USA touren. Das war ein Wunsch, den ich seit ich Teenagerin war, hatte. Und das wurde mir so oft erklärt, das geht nicht. Man muss zuerst in Deutschland erfolgreich sein und dann Europa, dies, das, bla bla. Und bei mir ging das zack, wirklich ein halbes Jahr, nachdem ich mein Debütalbum veröffentlicht habe hier in Deutschland, kam die Einladung in die USA.
Abgefahren?
Abgefahren, ja.
Und du warst da auch sehr erfolgreich?
Ja, also...
Also du konntest davon leben?
Weißt du, die Erfolgsdefinition ist ja immer so, wie man sie sieht. Aber für mich war das ein großer Erfolg, dass ich wirklich ganz viele Träume mir erfüllt habe. Also diese Tour, dann auch in den USA sein, um zu kreieren, um musikalisch zu arbeiten, um mich inspirieren zu lassen, um mich treiben zu lassen. Das waren meine Wünsche und die sind wahr geworden und so definiere ich Erfolg, ja.
Sehr schön. Du hast tatsächlich auch, du bist mit dem Sänger von Refused getourt.
Ja, Dennis Lixon.
Wie ist es dazu gekommen?
Das ging darüber, dass wir die gleiche Booking-Agentur für Deutschland hatten. Das war 2017. Ah, und er wusste das aber, glaube ich, gar nicht. Und wurde aber vom Booker gefragt, wen er denn gerne mit auf Deutschland-Tour nehmen möchte. Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann hat der Dennis sich gewünscht, dass ich das bin. Und dann haben wir den gleichen Booker gehabt. Also es war dann praktisch überhaupt gar kein Problem. Und 2017 waren wir dann mit Invasion seiner Band auf Tour, einen ganzen Herbst lang.
Hammer.
Hammer, ja.
Richtig geil. Also bist du auch mit denen musikalisch aufgewachsen, dass das für dich dann auch so ein bisschen so wow war?
Weniger. Ich kannte Refused und auch Dennis Lixon, aber so häufig habe ich die Musik nicht gehört.
Mhm. Was hörst du privat für Musik?
Das ist sehr facettenreich. Ich habe gerade La Nina entdeckt. Das ist eine italienische Sängerin, die mir total gut gefällt. Paul Simon hat ein neues Album rausgebracht.
Ah ja.
Ja. Seven Palms heißt es, glaube ich. Das ist so schön und ich liebe das auch, Stimmen zuzuhören, wenn sie älter werden.
Mhm.
Wie Stimmen reifen und sich dann trotzdem so schön ausdrücken können. Und ich höre viel Mantra-Musik und sehr viele weibliche Stimmen, kraftvolle Stimmen.
Mhm.
Eine Aretha Franklin, eine Etta James. Ich habe gerade eben Gianna Nannini entdeckt.
Oh ja.
Die habe ich noch nie auf dem Schirm gehabt.
Die hat auch lange, glaube ich, in Berlin gelebt oder lebt.
Echt? Abgefahren. Aber auch, weil es einen Film jetzt gibt, den ich erst vor ein paar Tagen gesehen habe. und mir dann erstmal klar wurde, was das für eine Musikerin ist, was für eine Stimme die hat, oh mein Gott, und welche Themen die schon vor 40 Jahren oder so besungen hat, wie krass, also ihr wünsche ich auch, dass sie mit dem Alter noch wiederentdeckt wird. Also von Menschen, die sie nur über Bello Impossible kennen.
Ja. Ja. Die hat ja viel mehr als das gemacht.
Ja, Mann.
Ja. Ich bin ja in Luxemburg aufgewachsen, eine ganz große italienische Community, und da war die immer ein Thema.
Ja.
Deswegen konnte ich auch mitsingen, obwohl ich nicht verstanden habe, was ich da singe.
Und wenn wir gerade dabei sind, Rosa Balistrelli, die ist aus Sizilien, die ist schon länger tot, aber das ist auch eine wunderbare Sängerin, die sizilianische Volksmusik gemacht hat und aber hochpolitisch war. Und sowas beeindruckt mich tief, vor allem wenn man das so im Zeitstrahl guckt. Wann haben die ihre Stimmen für was genutzt, für die Veränderung? Und dann auch noch als Frau, das finde ich, muss man dazu sagen. Und dann auch noch in Italien, in Sizilien, wo die Uhr nochmal anders tickt und Systeme nochmal anders fließen. Sowas beeindruckt mich tief und solchen Stimmen höre ich total gern zu.
Du hast jetzt schon viel davon erzählt, wie fasziniert du von Stimmen bist. In welchem Alter hast du gemerkt, dass deine auditive Fähigkeit und deine Verknüpfung zu deinen Emotionen stärker ist als bei anderen?
Oh Gott. Ja, dieses stärker ist, ich glaube, das hängt mich gerade an der Frage auf. Ich habe gespürt, dass es für mich sehr natürlich ist, dass ich über meine Stimme Dinge, die ich sehe, die ich wahrnehme, ausdrücken kann, und das sogar in Melodie und Musik. Und da habe ich eine sehr frühe Kindheitserinnerung an eine Unterhaltung mit einem Bussard oder so, über die ich gesungen habe. Und ich weiß auch, dass ich morgens die Zeit vorm Kindergarten echt super rauszögern konnte, wenn ich noch im Bett lag und gesungen habe über die Träume, die ich bekommen habe. Aber ich habe für mich war das jetzt nichts Besonderes. Mhm. Das weiß man ja erst dann, wenn das einem 100.000 Mal gespiegelt wurde. Mhm. Oder wenn irgendwas durch die Stimme passiert beim Gegenüber, dass man das ungewöhnlich ist.
Ja.
Und daran kann ich mich erinnern.
Du hast aber nicht nur Karriere draus gemacht, weil du das ja sozusagen visualisiert hast und dich nicht davon hast abhalten lassen, dass andere zu dir gesagt haben, also als deutsche Künstlerin in Amerika, du hast es einfach geschafft, weil du das nie aufgegeben hast.
Ja.
Und dann, während Corona, ist bei dir ja eine 180-Grad-Drehung gekommen.
Ja. Ja, interessant, 180 Grad, vielleicht diesbezüglich, dass ich mich weniger geografisch bewegt habe, auf jeden Fall. Ich meine, das ging uns allen so. Und für mich begann dann wirklich eine Zeit der Eremite, in der ich mich wirklich zurückgezogen habe und mich viel mit mir selber beschäftigt habe. Und es tat sehr gut, weil es auch mein Nervensystem entspannt hat und mir klar gemacht hat, was es für meinen Organismus bedeutet, wenn ich auf Tour gehe. Was es bedeutet zu reisen und was eine Vorbereitung ist, was eine Nachbereitung ist. Und dann jetzt mal den Vergleich zu haben, was passiert, wenn ich mir einen geregelten Tag oder Routinen etabliere, die mir Struktur geben, die sich für mich gut anfühlen und die über einen längeren Zeitraum praktizieren kann. Mhm. Und es war sehr interessant, was es mir gezeigt hat, wie ich mich spüren kann, wie meine Lebensqualität sich verändert. Und das war auf jeden Fall die 180-Grad-Drehung.
Also für Menschen, die jetzt zuhören oder das hier sehen und noch nie auf Tour gegangen sind. Wie kann man sich das vorstellen und wie ist der Vergleich? Wenn man das ja so gewohnt ist, dass man dann immer an verschiedenen Orten ist, die dann vielleicht auch verschiedene Zeitzonen haben, gerade in den USA im Vergleich zu Europa. Da ist ja der ganze Körper auf dem Kopf, und dann eben zurückkommen und sich diese Routinen erkämpfen. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Mm-mm. Wie hast du das gemacht?
Ich habe relativ früh, vor allem so, als es mit dem Zeitzonenwechsel begonnen, früher dorthin zu reisen, also tatsächlich manchmal Wochen früher, um mich einzugrooven in die Zeitzone und in die Klimazone. Ja, also Göttin sei Dank, war das mir möglich, das zu machen, und so, dass mein Körper sich zumindest akklimatisiert hat, was das Wetter angeht, was die Zeitzone angeht. Und vielleicht ist es hier auch ein guter Moment dazu zu sagen, ich identifiziere mich als hochsensibel und auch auf dem Spektrum. Das bedeutet, ich brauche gewisse Routinen oder gewisse Sicherheiten, damit ich mich in meiner Mitte beziehungsweise in meiner Kraft fühle. Und wenn ich on the road gehe und fast jeden Abend für Menschen singe und damals performt habe, dann will ich das natürlich von einem guten Punkt heraus machen. Aber das waren eben viele Dinge, die ich im Vorfeld für mich organisiert habe, um es für mich sicher zu machen und auch, dass ich das am Stück durchziehen kann. Denn dieser Tagesrhythmus, das hat bestimmt jeder in einem Film oder so schon mal gesehen, Rock'n'Roll Life. Man fällt irgendwann nachts ins Bett und dann wacht man auf, sucht sich die Sachen noch im Zimmer zusammen und geht dann in einen Van oder in einen Bus und fährt dann ein paar Stunden. Und das kann eine sehr romantische Zeit sein, vor allem auf USA-Reisen, weil die Szenerie für mich großartig war. Das war wunderschön, da einfach aus dem Fenster zu gucken. Und dann kommt man an der Venue an, ist vielleicht übermüdet, hat Hunger, dann stehen Interviews an, dann stehen vielleicht Fototermine an, dann ist das Soundcheck, dann wird ein Happen gegessen und zack, auf die Bühne. Und alles Adrenalin fließt durch dich. Das ist das ja überwältigend, was da für einen passieren kann in Verbindung mit einem Publikum und natürlich mit der Band. Und dann zieht man sich wieder zurück und ist alleine im Hotelzimmer, kommt runter. Und auch das braucht Übung von so viel Energie im Raum, so viel Lautstärke, so viel Bewegung, dann wieder komplett zu sich zu finden, um zu schlafen.
Wie hast du das gemacht, dass du da nicht in ein Loch reingefallen bist?
Ich habe damals schon sehr aktiv meditiert und habe vor allem für Touren immer eine sehr rituelle Meditationstechnik gehabt und habe mich immer auch während des Tages mit mir in meinem Körper verbunden. Also für mich war Stimmaufwärmübung nicht nur, ich singe mich jetzt fit für die Bühne, sondern das war auch ein Verbinden mit dem Instrument, das ich jetzt gleich benutze und in Dankbarkeit für den Körper, der mir das möglich macht.
Ach, schön.
Ja, und das Gleiche ging für Ernährung. Also ich habe mein eigenes Essen dann immer dabei gehabt, also immer für mich gesorgt. Diese Fürsorge für mich war wirklich so ein hohes wo ich viel Energie reingesteckt habe und viel Zeit, um durch so eine Phase zu gehen.
Mhm. Ja, weil ich höre das ganz oft, dass MusikerInnen, die von Natur kommen, dann wirklich erstmal in ein Loch fallen, selbst wenn sie sehr reflektiert sind und schon viel auf Tour gegangen sind, schon seit Jahren, fällt es ihnen dennoch immer wieder schwer, wenn sie nach Hause kommen, weil dann halt nicht mehr, also jeden Abend liegt ja dieser Fokus und diese Energie auf einem und dann ist man wieder alleine zu Hause und man kriegt kein Catering, in deinem Fall hast du ja sowieso für dich schon selber gesorgt, aber einfach, dass man immer Menschen um sich rum hat und dann ist man wieder alleine. Mhm. Und das ist ja etwas ganz Komisches für den Menschen. Also das Gehirn, das wieder versteht, du bist jetzt wieder ganz alleine auf dich gestellt.
Ja.
Ich stell mir das wahnsinnig schwer vor.
Ja, und ich meine, es gibt Menschen, für die ist es mehr als das größte Geschenk auf Erden, genau sowas erleben zu dürfen und verbunden zu sein mit so vielen Menschen. Ich habe eine Tendenz und auch eine Diagnose, die mir das dann irgendwann später, also während der Pandemie habe ich das dann schwarz auf weiß gesehen. Ach krass, bei mir ist es sogar natürlich, dass ich gar nicht jeden Abend mit so Menschenmassen verbunden sein will und auch nach der Show gar nicht verfügbar sein kann und möchte für Umarmungen oder für die tiefen Austausche, die nach der Bühne passieren, nach der Show passieren. Das ist so ein großes Geschenk. Aber gleichzeitig finde ich das wichtig, dass es klar ist, dass nicht jeder Mensch über die Konstitution verfügt, das als pures Geschenk zu sehen, sondern dass das auch eine Extrovertiertheit vielleicht braucht. Um das annehmen zu können. Und ja, bei mir war das auch so, wenn ich von Touren zurückgekommen bin, dann habe ich auch erstmal 2 Wochen für mich gebraucht. Mhm. Und da ist nicht viel passiert die ersten paar Tage. Ich weiß nicht, ob da eine Waschmaschine gelaufen ist.
Meine
Ach so, bei, von, okay. Was die ja, Aktivität ja. angeht.
Ja, ja.
Und dass ich da...
Das ist einfach nur so wie so ein Sack auf der
Couch. Ich lag einfach nur auf dem Bett,
Versteh
im
ich.
Bett, hab geschlafen, konnte keinen Sound hören. Ich war einfach überreizt.
Mhm.
Und ich habe das lange nicht verstanden, wenn ich doch hier diesen größten Traum lebe und mein Körper mir aber gleichzeitig das zeigt, dass auch passiert, was ist denn falsch mit mir? Weißt du, ich dachte, bin ich ein undankbarer Mensch, dass ich diesen Lebenstraum, wenn der Realität für mich ist, das ist es, dann ist es kein Traum,
ja.
weißt du?
Ja.
Dann trägt es nicht unbedingt zu meiner Lebensqualität bei.
Was hast du denn für eine Diagnose bekommen?
Schizoid.
Mhm.
Ich bin auf dem Spektrum von Schizoid und es war für mich so eine große Erleichterung. Schizoid ist nicht schizophren. Schizoid bedeutet, salopp ausgedrückt, dass ich meine Regeneration, meine Energie in Momenten erhalte, in denen ich mit mir allein bin.
Ah ja, okay.
Ja, weißt du, andere Menschen gehen, brauchen dann die Verbindung, brauchen die Gemeinschaft, um sich aufzuladen. Und bei mir ist es andersrum. Und für mich ist das Alleinsein was total Nährendes und was total Schönes. Und ich habe den Begriff Eremitin benutzt, weil es für mich auch was Heiliges. Also das ist so ein Dienst an mir selbst, an meiner Energie und an meiner Kraft, sodass ich die dann wieder zur Verfügung stellen kann, wenn ich aufgeladen bin.
Wie hast du das dann gemacht, als du dann von dieser 1 bis 2 Wochen Tour zurückgekommen bist, beziehungsweise während Corona? Jetzt haben wir viele Klammern aufgemacht. dass du diese Routinen lernst, die du ja vorher so nicht hattest. Also du hattest natürlich schon deine eigenen Routinen auf Tour, weil du intuitiv gemerkt hast, okay, ich mache das anders, ich muss das anders machen, sonst bleibe ich nicht gesund. Das hast du dann sehr schön für dich entdeckt schon, also sehr achtsam eigentlich mit dir selber umgegangen.
Ja.
Aber dann zu Hause, als du nicht mehr auf Tour gehen konntest, wie so viele andere MusikerInnen auch.
Für mich war die Meditation weiterhin ein wunderbares Tool, das mich in den Morgen gebracht hat und das für mich den Tag abgeschlossen hat. Für mich kam dann Ernährung noch dazu.
Ayurveda, ne?
Genau, Ayurveda habe ich 21 oder so entdeckt. Und das ist für mich eine große Stütze, damit mein Organismus in Kraft ist. Und was für mich auch wichtig war, war das Experiment. Dass ich Dinge ausprobieren muss und dass ich hier auf jeden Fall mir erlaube, außerhalb von einem Stundenplan zu gehen. Weißt du, dass es wie im Lehrbuch ist, wie wenn man in Schule geht. Oh, wir stehen auf und um 8 Uhr ist das, um 9 Uhr ist das, dies, das, da, da, da. Was ich lernen durfte, ist, dass ich als Mensch und als Organismus Zyklen absolut wertschätze.
Mhm.
Und so kam für mich auch eine neue Verbindung mit dem weiblichen Zyklus.
Ah ja.
Das war für mich kein No-Brainer.
Okay.
Ich habe das nicht gecheckt, dass es unterschiedliche Momente in einem Zyklus gibt, in dem weiblichen Zyklus. Und habe dann begonnen, mein Leben nach dem zu gestalten, wo ich denn gerade bin in meinem Zyklus.
Wie geht das?
Indem du dir bewusst machst, dass dieser Zyklus in 4... also grob in 4 Teile geteilt werden kann. Und hier kannst du die Jahreszeiten dazu nehmen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Dein Winter ist natürlich die Zeit, wenn du vielleicht selber spürst, dass dein Körper zieht, dass Denken anstrengend wird und dass es jetzt wahrscheinlich kurz vor dem Moment deiner Periode ist.
Mhm.
Und dieses Bewusstsein zu haben, okay, ich verhalte mich einfach wie im Winter. Das heißt, ich kuschel mich ein, ich mache mir warmes Essen, warme Getränke, ich nähre mich, als ob ich in einem kurzen Winterschlaf bin. Und mach das schon, bevor ich blute.
Wie interessant.
Ja.
Ich habe gesehen auf deinem Insta, du hast vor kurzem deinen ersten Eintopf gemacht. Obwohl es krasser Sommer ist.
Ja, aber
dazu wollte ich dich befragen,
regnet.
Aber jetzt verstehe ich es voll.
Ja, genau. Und das war auch ein Moment, also ich bin sehr öffentlich, wo ich im Zyklus bin, um Leute genauso zu inspirieren wie dich, da reinzufühlen, darüber nachzudenken. Und das war ein Moment, in dem ich auf meine Periode gewartet habe.
Ja.
Und mein Körper ist schon so intelligent, dass der scheinbar auch weiß, ja okay, wenn wir da hingehen in dieses dann loslassen, dann bin ich das schon gewohnt, dass du dich meiner annimmst. Dann Wärme, Langsamkeit. Das sind auch Momente, in denen wir jetzt, also wir haben auch das Interview verschoben, weil es bei mir eine Verschiebung gab. Das sind Räume, die ich mir nehme, wo ich nur mit mir bin.
Das ist so gesund, was du machst.
Ja.
Also krass achtsam.
Ja, und es ist möglich.
Ja.
Es ist möglich, ja. Ich spreche hier als kinderlose Frau, die hochsensibel ist. Das heißt, ich habe ein komplexes System und möchte, dass jeder Person ans Herz legen, die blutet, hineinzuspüren und sich genau die Momente, die man, oh mein Gott, ich habe PMS, normalerweise betitelt, im Kalender anzuschauen und da Freiräume zu schaffen.
Mhm.
Keine Termine, nichts Extravagantes und Raum für Rückzug zu geben. Und von da aus dann den eigenen Zyklus zu starten.
Während du das erzählst, denke ich die ganze Zeit so, also ich höre dir zu und gleichzeitig denke ich so, ich habe alles falsch gemacht heute.
Ist halt ein Betttag.
Heute ist ein Höhlentag, ja.
Ja.
Ich war gestern auf einer Kinopremiere bis spät abends und hatte einen Synchrontermin von 4,5 Stunden und bin dann hierher gekommen.
Ja.
Und ich habe aber Methylphenidat, also Ritalin genommen.
Ja.
Und deswegen geht's.
Ja.
So, aber ich merke wirklich, dass ich auch so, ich habe mich total auf das Gespräch mit dir gefreut und bin auch total glücklich, dass du da bist.
Ja.
Aber ich freue mich auch auf meine Couch.
Ja,
das merke ich auch.
Ja, klar.
Ja. Aber nach dem Winter, also dieses Hermit-Dings, dann kommt Frühling.
Frühling, ja, dann bluten wir erstmal.
Ja.
Und dann kommt langsam der Frühling, in dem wir aktiver werden. Bei mir zeigt sich das auch, dann auch im Sport. Also während ich vor der Blutung und während der Blutung Yin-Yoga höchstens, das sind so Dehnungen, ja. Und dann werde ich aktiver, dann kann das ein kraftvolleres Yoga sein. Dann kommt der Sommer mit dem Eisprung. Das merkt man vielleicht selber, wenn man sich da vielleicht lieber im Spiegel anguckt, wenn man da aktiver ist, wenn man die Kraft hat, wirklich in Kraftsport zu gehen.
Mhm.
Und wenn der Sommer vorbei ist, dann lasse ich auch den Sommer gut sein und groove mich so langsam in diesen Vorwinter ein und übe mich so langsam wieder im Rückgang. Und es ist immer noch eine Übung. Also ich mache das jetzt 5 Jahre aktiv und ich muss mich immer noch selber daran erinnern, dass genau diese Tage vor der Blutung und während der Blutung Rückzugstage sind und dass ich da auch kein kapitalistisches Verhalten von mir verlangen möchte.
Mhm.
Weißt du, keine To-Do-Listen abzuarbeiten. Und trotzdem erinnere ich mich jedes Mal dran. Und glücklicherweise habe ich dann auch Freunde, die ich selbst in den Momenten folgern spreche. Und kann das auch besprechen. Denkt so, boah, ich weiß es doch alles. Mein Gehirn weiß es alles. Mein Körper weiß es. Es ist Rückzugszeit. Und trotzdem kommt diese Tendenz der Effizienz.
Mhm.
Also wie beim Regler. Okay, runter mit der Effizienz.
Aber auch ein bisschen wie das Meer, so Wellen.
Ja, Mann, ja, 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 der Fluss.
Ich muss das nochmal detaillierter recherchieren. Ich finde das wahnsinnig interessant.
Ja, schicke ich dir gern was.
Dankeschön.
Ja.
Ich habe jetzt gesehen, dass du halt auch in sehr vielen Retreats warst, in den letzten paar Wochen, also in sehr vielen schönen, warmen Ländern, wo du immer mehr warst.
Ja.
Dazu gleich, ich will nochmal ganz kurz, wenn es für dich okay ist, auf Shizuit zurückkommen, weil das hat für mich jetzt, ich habe mich noch nicht sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe das schon ein paar Mal mich dazu belesen, dass aber nicht mein Thema ist oder ich niemanden direkt kenne, der sich viel damit befasst hat. Weiß ich nur so angekratzte Sachen. Und so wie du es gerade beschrieben hast, klingt es für mich wie eine sehr introvertierte Person. Aber das ist es ja trotzdem auch nicht.
Nee, ich finde, das ist wieder vereinfacht und da sind wir vielleicht auch sehr trainiert, dass wir gern schwarz und weiß sehen, introvertiert, extrovertiert.
Mhm.
In meinem Fall ist es so, dass es Wellen gibt.
Mhm.
Und dass, wenn ich zum Beispiel jetzt so eine Premiere hätte wie du gestern, dann weiß ich ungefähr, okay, das sind, je nachdem, wo ich im Zyklus bin, könnte ich solche Abende so und so oft machen, vielleicht auch nur einmal, und dann braucht es für mich eine Nachbereitungsphase. Und die Nachbereitungsphase ist halt für mich im Rückzug. Mhm. Und das kommt für mich so natürlich. Und da ist für mich auch überhaupt gar kein Schmerz. Also ich habe kein FOMO.
Ich habe dieses Wort.
Ja, FOMO, ja. Und ich habe auch Momente, in denen ich extrovertiert bin. Mhm. Also ich bin auch gern mit Menschen verbunden. Gerade zurückzukommen auf diesen wunderschönen Abend mit Christine, das war prima. Mhm. Nur 20 solcher Abende hintereinander, da würde ich zum einen die Wertschätzung verlieren und zum anderen komme ich da an meine Realitätsgrenzen, in denen ich einfach weiß, ich bin keine Maschine und kann nicht jeden Tag das gleiche Niveau abliefern. Mhm. Und schon gar nicht, wenn es um aktive Verbindung mit neuen Menschen geht zum Beispiel. Mhm.
Was ist jetzt mit Menschen, die zum Beispiel auch deine Diagnose teilen, aber einen 40-Stunden-Job haben?
Ja, das tut mir leid.
Das sollte man nicht weiterempfehlen.
Also, Weiß ich nicht. Auch das finde ich individuell, weil vielleicht ist der 40-Stunden-Job eine Tätigkeit, in der die Person in einem Raum sitzt und für sich an was arbeitet, das die Person als wirklich schön empfindet. Vielleicht programmiert die Person.
Also fokussieren kann.
Das weiß ich nicht, wie das mit Konzentration zu tun hat. Ich kann aus der Erfahrung sprechen, dass es mich anstrengt, ständig mit Menschen, mit Menschenmassen in Berührung zu sein. Mhm. Und wenn die Person eine 40-Stunden-Woche hat und das aber wirklich in einem Raum für sich hat, dann ist es vielleicht machbar. Mhm. Muss man die Person fragen, wie sie damit klarkommt.
Ja, das ist ja auch individuell, ne?
Ja.
Weil es ein Spektrum ist. Also das
Voll.
Ist ja auch immer bei ADHS, ja. Bei Autismus, bei Borderline, bei allen neurodivergenten Sachen kann man nicht sagen, das ist alles dasselbe.
Absolut.
Auch wenn man einen Namen dafür hat, weil Absolut. Ja alle Menschen eine andere Kindheit hatten, andere Bezugspersonen, ja. In anderen Ländern aufgewachsen sind. Deswegen ja. Ist es immer ganz unterschiedlich. Und natürlich auch welche Glaubenssätze man mit sich trägt.
Total.
Deswegen. Kommen wir zurück zu deinen Retreats, beziehungsweise die Post-Corona-Zeit, wo du dann deine, für dich deine Ruhe, innere Ruhe gefunden hast. Wenn man auf dein Social Media geht, und du hast es vorhin auch schon mehrmals angesprochen, die Stimme ist für dich wahnsinnig wichtig. Und es geht um Stimme finden. Und als ich dich kennengelernt habe, und wir uns ausgetauscht haben, was wir so machen, hast du mir erzählt, dass du anderen Menschen hilfst, ihre Stimme wiederzufinden. Mhm. Und das hat auch mit den Retreats zu tun. Was machst du genau?
Ich arbeite als Medium und als Sängerin. Und wie du gesagt hast, helfe ich Menschen, ihre innere Stimme und aber auch ihren Ausdruck wieder zu entdecken und dass sie sich trauen, den in die Welt zu bringen. Dass sie sich trauen, ihren Sound, ihren Klang, ihre Worte in die Welt zu bringen. Und das sieht unterschiedlich aus. Ich arbeite im 1:1 mit überwiegend Frauen und zeige ihnen Techniken von der Stimmreinigung, die ich noch als Sängerin kenne. Und wir arbeiten aber auch medial und energetisch und spüren genau in diese Punkte hinein, was hält denn zurück? Also was ist denn die Hand, die um die Kehle ist, die scheinbar verhindert, dass jemand in den Ausdruck kommt? Oder wieso traut die Person sich nicht, ihre Wahrheit, ihre gelebte Erfahrung mitzuteilen? Mhm. Und das ist auch ein strukturelles Problem. Ich empfinde das auch als eine sehr politische Arbeit, denn wir wissen, dass die Stimme der Frau über Jahrhunderte lang systematisch unterdrückt wurde und dass wir uns gegenseitig immer noch daran erinnern dürfen, wie viel Raum, wie viel Klang, wie viel Wort wir einnehmen dürfen. Und im Retreat-Kontext war das wirklich eine sehr schöne Erfahrung, denn zum einen durfte ich eine Gruppe von Frauen eben durch Stimmübungen Raum halten, damit sie in den Ausdruck kommen, damit sie sich trauen zu tönen, damit sie sich trauen vielleicht zu singen, damit sie sich trauen vielleicht in der Gruppe zu sprechen über Dinge, die sie fühlen, die sie wahrnehmen. Und gleichzeitig habe ich die Frauen eingeladen, in den Ausdruck, in den körperlichen Ausdruck zu gehen. Das heißt, in den Tanz, in die Bewegung. Und für einen Fall, dass das für manche banal klingt, das ist überhaupt, das darf jemandem mal klar werden, wie viel Zurückhaltung das gibt, vor allem bei weiblich gelesenen Personen, über eigene Erfahrungen zu sprechen, die eigene Stimme zu hören, vielleicht die eigene Stimme auf dem Recording zu hören. Das ist für viele ein Cringe-Moment. Und sich zu glauben, wenn Worte oder Sound in den Raum gegeben wird. Und jedes Mal, wenn ich mit Frauen arbeite, wird es mir klarer, wie wichtig diese Arbeit ist, den Raum zu halten und zu ermutigen, mal in ein Ah, in ein Ohm oder in lustige Sounds zu gehen, weil die Zurückhaltung so groß ist.
Weil das ansozialisiert wurde?
Auch,
weil
wir
als Mädchen
ja.
gesagt bekommen haben, du bist doch ein Mädchen, jetzt bleib doch mal ruhig.
Sei still, so spricht man nicht als Mädchen. Deine Stimme klingt komisch. Ich meine, all das kenne ich ja auch aus meiner geliebten Erfahrung als Studiosängerin. Mhm. Kling doch mal so.
Ja?
Ja, klar. Und das hat für mich auch einen langen Moment gebraucht, also bis zur Pandemie, und da war ich schon Mitte 30, bis ich das erkannt habe, wie sehr ich meine eigene Stimme im Ausdruck zurückhalte. Denn ich dachte immer, ich bin voll unabhängig. Ich singe ja meine Lieder, ich singe ja über meine Stimme. Und was da aber noch an Glaubenssätzen im Kopf schwirrt von frühen Studioerfahrungen oder frühen Kindserfahrungen, wurde mir erst da klar.
Krass.
Ja.
Du legst auch Tarotkarten.
Mhm.
Und also ich merke, wenn ich mit weiblich gelesenen Menschen in den deepen Austausch gehe, dass die schon irgendwie so ein Trauma erlebt haben. Und leider sind das fast alle Frauen, also weiblich gelesenen Menschen. Die meisten haben ein Trauma. Und auch die meisten, wenn ich für mich höre, ich höre da ein Trauma raus, kommt dann der Satz, ja, aber es gibt ja Menschen, denen ist viel Schlimmeres passiert. Mhm. So schlimm ist es ja nicht.
Ja.
Und dann denke ich immer so, wie schlimm. Also, dass man den eigenen Schmerz einfach wegsteckt, weil man diesen Glaubenssatz erst aus der Kindheit noch hat, ist nicht so schlimm, jetzt reiß dich mal zusammen.
Ja.
So. Und das habe ich zum Beispiel auch erst in der Therapie lernen müssen. Ich habe dann auch mein eigenes Kindheitstrauma immer zur Seite gestellt, weil ich gesagt habe so, ja, aber ich lebe ja mitten in Europa. Mhm. Ich lebe in einem Land, wo ich politisch im Moment relativ privilegiert bin.
Mhm.
Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe eine Arbeit, die ich liebe. Ich habe FreundInnen. So, ich lebe nicht im Krieg. Ich muss nicht als Frau auf einer Bank schlafen und Angst haben, dass ich in der Nacht, dass mir was passiert. So, und dann hat der Therapeut gesagt so, ja, aber macht das denn jetzt Ihre Kindheit besser, wenn Sie sich mit Menschen vergleichen, denen noch andere schlimme Sachen passiert sind?
Ja. Yeah.
Und das hat sehr lange gedauert, bis das angekommen ist. Und manchmal erwische ich mich auch dabei, dass ich das immer noch mache.
Ja.
Yeah. Das ist ja Quatsch eigentlich.
Ja. Yeah. Ich finde das wichtig, das eigene Privileg anzuerkennen und sich dessen auch bewusst zu sein. Und als du sagtest, ich lebe nicht im Krieg und zum Glück haben wir das Privileg aktuell nicht hier in Berlin Krieg zu erleben. Und aber gleichzeitig spüre ich in den inneren Krieg, den kennen wir beide gut und den kennen auch viele Menschen wahrscheinlich, die uns zuhören, sehr gut. Und wie du sagst, diesen inneren Krieg dürfen wir auch ernst nehmen für den inneren Frieden, damit wir dafür einstehen können, dass der Frieden sich auch ausbreitet und wir auch authentisch uns da mitteilen können oder immer authentischer. Denn mit diesem Privileg, das wir haben, kommt auch die Redefreiheit. Und wir kriegen das ja seit Jahren, wird es immer deutlicher, wie wichtig das ist, für sich einzustehen, die Wahrheit auszusprechen, zum Beispiel für die Demokratie sich auszusprechen, für die Demokratie einzustehen und so vielleicht auch für die Demokratie in dir. Und dann gibt es eben diese Stimmen, die deine Erfahrung niederschmettern und dich dadurch klein halten, deinen Schmerz klein halten, auch nicht, dass es so, dass du das nicht aufarbeitest. Und es gibt aber auch die Stimme, die dann in den Ausdruck kommen will, die die ganze Zeit es schwierig hat, gegen die KritikerInnen sich gegenzustellen. Weißt du, auch da darf doch Demokratie mal stattfinden in dir. Und ja, vielleicht ist das was, in das die Person als Zuhörende hineinfühlen kann. Wie sieht es mit der Demokratie in mir aus? Und welche Stimme lasse ich eigentlich immer sprechen und spricht die für mich?
Ja, das Thema Glaubenssätze, ne, was man alles in sich trägt. Ich bin nicht genug, ich bin zu laut, ich bin nicht schön, ich bin zu dick. Solche Sachen, also das, sogar wenn man, also wie viele Menschen ich in meinem Leben kennengelernt habe, die als Kinder vielleicht ein bisschen rundlicher waren und dann als Teenager Modelfigur hatten und trotzdem immer noch denken, sie wären zu dick.
Ja, krass.
Und das jetzt geht es ja nur um das Äußere, vom Innerlichen gar nicht zu sprechen.
Ja.
Das sind ja die Sachen, die wir nicht sehen und über die ja viele immer noch nicht sprechen. Und das ist ja das Schlimme, weil das ist ja noch schlimmer.
Ja, wir sind ja ungefähr wir sind in der gleichen Generation. Und ich finde es auch krass, wenn ich zurückschaue auf so eine Zeit Anfang 20, wie wichtig dieses Präsentabelsein, das Äußerliche war. Das macht mich fassungslos.
Ich habe mir alte Bilder von dir angeguckt und wir hatten einen ähnlichen Style. Wir waren beide so schwarz gefärbte Haare und so Emo-Style ein bisschen.
Yeah.
Und gucken uns jetzt an.
Ja, aber weißt du, das auch so im Prozess von Corona, in dem ich immer liebevoller mit mir selber umging und auch liebevoller mit der Person, die ich entdeckt habe. Und für mich, ich bin dann, wie gesagt, in verschiedenste Experimente gegangen, auch, dass ich mir aufgehört habe, die Haare schwarz zu färben.
Same.
Ja. Und weil ich habe immer eine große Klappe gehabt, so, oh, wenn dann die grauen Haare kommen, da will ich Zeugin sein und das finde ich voll toll. Und es setzt halt voraus, dass man irgendwann dann dem Raum gibt, dass die mal kommen können. Und jetzt sind sie da, ich bin Zeugin, finde es richtig cool. Mhm. Und so gab es mehr Experimente, vor allem meinem Körper betreffend, die ich dann für mich ausgeübt habe.
Mhm. Total schön.
Ja.
In diesen Retreats, wo du mit den größtenteils Frauen arbeitest, hast du auch einzelne Männer dabei?
Es waren alles Frauen.
Es waren alles Frauen. Ja. Und es sind eher die Einzelgespräche, die du hast, die dann auch mal mit Männern stattfinden?
Männer kommen sehr selten zu mir. Die würden für eine mediale Beratung vielleicht kommen, also für eine Tarotlegung. Aber es sind primär Frauen, die bezüglich des Themas der Stimme kommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich viel mit dem Unterleib arbeite. Mhm. Denn die Organe sind ja Partnerorgane und das kommuniziere ich aktiv und es kann sein, dass sich dadurch weiblich gelesene Personen mehr angezogen fühlen von dem, was ich so in den Raum gebe.
Nur kurz, vielleicht stellen sich jetzt einige die Frage, Partnerorgane?
Ja, der Kehlkopf und unser Uterus, unser Unterleib sehen sich ähnlich und wenn auch zu einem gleichen Zeitpunkt, während der Embryo sich formt, das Kind im Bauch entwickelt. Und da gibt es wunderschöne Zeichnungen. Louise Alexandra heißt sie, glaube ich, die Künstlerin, die den Uterus, also mit Eierstock und so, neben den Kehlkopf gemalt hat. Und das sieht einfach wunderschön aus und anatomisch komisch, sind das PartnerInnenorgane. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist so.
Und das hängt einfach alles zusammen, also vieles im Körper hängt zusammen. Ich meine, der Darm hängt ja auch zusammen mit der Emotion.
Ja.
Aber auch mit dem Gehirn.
Ja.
Es ist eigentlich crazy. Ich habe so vieles auch gelernt, alleine durch, weil ich neben Ärzten, weil ich auch immer Bauchschmerzen habe, schon mein ganzes Leben, durch Stress, dann irgendwann zur Heilpraktik übergegangen bin, dann aber ganz oft auch Antibiotikum gebraucht habe, weil es nicht anders ging, weil Bakterien können sehr gefährlich sein. Das heißt, ich habe dann immer versucht, so eine Mischung zu machen. Und dann irgendwann bin ich in chinesischer Medizin gelandet. Und chinesische Medizin ist ja auch ganz körperlich. Und das ist so abgefahren, was man da erfährt, in diesen paar Therapieansätzen, wenn man dann diese kleinen Nädelchen in den Körper bekommt. Und dann, wenn man das Glück hat, und das sind meistens auch sehr achtsame TherapeutInnen, die dann erklären, okay, wenn ich diese Nadel jetzt da reinstecke, dann passiert das und das. Und dass die Zunge analysieren können. Das ist so abgefahren.
Ja. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht und es ist schon wieder eine Einladung an die Zuhörenden, mal sowas auszuprobieren. Einfach mal so zum TCM, zur Akupunktur, eine andere Form von Massage, warum nicht? Wir wissen, dass es das, oder ich muss die Demut damit bringen. Unser menschlicher Organismus ist so komplex. Und es macht mich demütig, in so einem Körper zu wohnen und zu lernen, was mit was zusammenhängt. Und es macht mich auch demütig vor dem, was Mensch sich vielleicht noch gar nicht erschlossen hat, was noch nicht messbar, noch nicht berechenbar ist, aber vielleicht schon fühlbar. Und zum Zusammenhang mit dem Kehlkopf und mit dem Unterleib, ich sagte, dass diese Arbeit auch politisch ist. Und wie wir alle wissen, ist auch die Frau seit Jahrhunderten limitiert auf die Reproduktionsfähigkeit. Also der Uterus ist so unsere Währung. Nach unserer Gebärfähigkeit wurden wir früher verheiratet. Also praktisch verkauft von der einen Familie in die andere Familie. Wir waren ja ein Gut. Also der Uterus war ein Gut. Und jetzt selbst 2025 ist genau dieses Thema, was ist mein Körper, was ist meine Entscheidung, immer noch ein öffentlicher Diskurs, wo ich denke, wow. Also das wissen wir ja, dass es da sehr kontroverse Meinungen gibt und teilweise auch Gesetze, was mit dem Uterus von der Frau passieren kann und darf, wie lange die Frau am Leben bleibt, weil sie vielleicht noch gebären kann. Und in dessen Bewusstsein, was für ein politisches Machtinstrument der Uterus seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden ist, wenn man dann weiß, okay, das hängt mit der Stimme zusammen, dann ist es doch nur logisch, dass auch die Stimme in irgendeiner Form da Unterdrückung abbekommt.
Ja. Ja. Deswegen finde ich es immer so schade, wenn ich merke, im Austausch mit anderen Menschen, die mir sagen, dass es ihnen ein Leben lang schon nicht gut geht und dass sie sich anders fühlen wie ein Alien und dann sagen, nee, ich brauche aber keine Diagnose, ich brauche keine Therapie. Wo ich sage, so das alleine einen Namen zu haben für das, was du hast. Also leider durch TikTok gibt es ja viele Menschen, die sich selber diagnostizieren, was zum Teil gut ist, wenn man sich dann informieren kann, aber besser ist es natürlich, eine professionelle Diagnose zu haben, nicht, dass man sich irgendwie in etwas reinreitet, was dann aber nicht ganz auf einen passt, sozusagen. Also das habe ich auch schon öfters gehört. Jetzt, wenn man aber eine Diagnose hat und man sich wirklich dann in die Thematik einlesen kann oder sich Videos davon angucken kann, sich mit dem Thema auseinandersetzen kann, lernt man sich ja auch nochmal ganz anders kennen.
Ja, ich muss sagen, mir hat das gereicht, dass sie mir gesagt hat, was das bedeutet. Und dachte, ja, damit identifiziere ich mich, das macht Sinn. Mir war das überhaupt gar, mir war das nicht klar, dass es für sowas einen Namen gibt und dass es okay ist. Ja. Weil ich dachte, ich bin verrückt. Generell mit den Empfindungen, die ich habe. Also ich lebe auch mit Synästhesie. Und habe auch, ich habe auf einem Festival hier in Berlin gespielt, das heißt Synästhesie, und habe nicht gecheckt, dass das, so wie ich die Welt erlebe, dass das auch Synästhesie ist. Weißt du, das ist wirklich Klarheit, die reinkam, als ich mal Raum und Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, also Mitte 30. Und für mir half das alles, dass ich realisiert habe, ich bin nicht verrückt, das ist meine Konstitution. Deswegen kann ich auch so Musik schreiben, deswegen singe ich so, deswegen bin ich so. Und ich bin jetzt voller frohen Mutes, mich zu entdecken und ganz sanft diese Masken und Schichten wegzunehmen, um mich wirklich in meiner Gänze kennenzulernen. Weil mir wurde nämlich immer klarer, wie kompatibel ich mich auch machen kann, um nicht aufzufallen, um normal zu sein, weißt du?
Also, dass du gemaskt hast, dich,
ja,
dich
voll.
Überangepasst
über
hast.
Über meine Synästhesie habe ich so gut wie nie gesprochen, auch über die mediale Wahrnehmung.
Nur ganz kurz, was meinst du mit Synästhesie?
Synästhesie bedeutet in meinem Fall, dass meine Sinne in Kollaboration gehen, in Co-Creation. Das heißt, für mich kann das super normal sein, dass ich im Studio stehe und aus einer Bassbox die Frequenz sehe, wie die rausfließt und auch welche Farbe die hat. Was Typisches ist auch, dass Zahlen bei mir Nummern haben, Wochentage, wie ich ein Jahr sehe und so. Das sind Dinge, die viele SynästhetikerInnen sagen, sie sehen, also bestimmte Zahlen haben Farben und andersrum. Das bedeutet aber nicht, dass wir immer die gleiche Farbe bei der gleichen Zahl sehen. Aber zum Beispiel eine Arbeit in einem Studio oder die Arbeit mit Musik war immer eine sehr sinnliche Erfahrung für mich, denn die ging nicht nur übers Ohr, sondern das war auch ein direkter Film vor meinen Augen und ein Gespür. Also ich habe das auch über das Fühlen wahrgenommen und manchmal auch über das Schmecken.
Krass.
Ja, wir haben im Studio gearbeitet jetzt am letzten Album und es sollte mit irgendeiner Gitarre aufgenommen werden. Und wenn die gespielt wurde, habe ich einen ganz metallischen Geschmack im Mund gehabt, wie Rost.
Abgefahren.
Ja, und dann sage ich, du, das ist nicht mein Sound.
Das passt nicht.
Der schmeckt mir nicht.
Ja.
Und sowas, ich muss da nicht jedem erklären, dass ich Synästhesie habe und aber gleich oder synästhetisch wahrnehmen kann, ja. Und nochmal, da kommt ja dann auch noch die Medialität dazu. Für mich war das einfach, okay, krass, mein Toolkit erweitert sich dadurch, dass ich das ernst nehme und ich kann auch damit arbeiten, weil warum sollte ich denn mit einer Gitarre weiter aufnehmen, wenn die in mir den Geschmack macht.
Ja.
Weißt du, vielleicht fühlst du die dann oder denkst so, oh, der Sound ist nicht so meins. Mhm. Schmeckst den aber nicht so. Aber vielleicht ist da unterbewusst beim Gegenüber auch was die Person wahrnimmt, wenn die Gitarre aufgenommen wird. Mhm. I don't know.
Ja, und das ist schlimm. Das gerade, wahrscheinlich hast du das als Kind entdeckt, oder?
Ja, und ich kann dir aber nicht den Moment sagen, wo ich all diese Wahrnehmung unterdrückt habe. Das geht nämlich auch sehr gut.
Okay. Aber es ist ja deine Normalität und du merkst aber, dass andere das vielleicht nicht haben in deinem direkten Umfeld und das ist schlimm und traurig, dass du dann denkst, dass du verrückt bist.
Ja, aber so.
Es ist ja eigentlich auch, man kennt es auch als eine Inselbegabung. Könnte man sagen. Also es ist ja etwas, was nicht alle haben. Billie Eilish hat das ja auch.
Ja, also ich in der Kunst, die ich kreiere, für also da ist das eine Wohltat, empfinde ich jetzt als Wohltat. Mhm. Aber ich erinnere mich auch an Momente in Studios, wo ich dann mich offenbart habe und gesagt habe, hey, seht ihr eigentlich auch den Sound, der gerade aus der Bassbox rauskommt? Und dann so, what the fuck ist los mit der, weißt du? Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist gar nicht normal. Ich dachte, das ist für alle MusikerInnen normal. Ja.
Ich habe exakt dasselbe von Billie Eilish in Interviews gehört, ne?
Ah.
Also so von wegen so, was labert die da?
Ja.
Das gibt's wirklich.
Na klar gibt's. Na klar also, gibt's.
Ne, das gibt's. Also ich kann mich auch erinnern, mein Leben lang höre ich Strom.
Ja.
So, wo ich sage, hört das denn jemand, dieses Summen? So, ja. Aber hast du eine Macke?
Ja.
Und also, wenn 30 Leute im Raum sind, ich kann mich nicht konzentrieren, der Strom ist so laut.
Ja.
Sag mal, geht's noch? Und dann kann ich genau sagen, es kommt da raus. Und erst wenn die Leute ganz nah rangehen, jetzt höre ich es auch.
Ja.
Wo ich dann auch dachte, so, was stimmt nicht mit mir?
Ja.
Und das ist jetzt nur der Strom.
Ja.
So, ich finde es mega geil, dass du die Farben so siehst.
Das ist voll schön. Also, Moment, es ist in dem Moment schön, es war ab dem Moment schön, an dem ich das annehmen konnte und das auch als Kraft gesehen habe. und es begonnen habe, wertzuschätzen und dann auch zu trainieren.
Und dass du es für deinen Beruf auch einsetzen kannst.
Ja.
Auf beiden Seiten.
Ja.
Wenn man jetzt ein Einzelgespräch mit dir bucht, wie läuft das ab?
Menschen kommen zu mir, wenn sie vor Fragen stehen, die sie denken, dass sie die alleine nicht beantworten können.
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, zum Beispiel Liebesbeziehung.
Mhm. Der Klassiker.
Der Klassiker.
Gerade in Berlin. Ganz ja, wichtiges wichtig. Thema.
Liebesbeziehung. Da ist ein Typen, ich fühle das und das, es fühlt sich überwältigend für mich an und da ist eine Verbindung und ich verstehe aber nicht, was das, was soll diese Verbindung, also weshalb fühle ich so, was macht das mit mir? Und innerhalb von dem Gespräch kann ich zum Beispiel auch über die Tarotkarten, die brauche ich nicht unbedingt, aber ich arbeite sehr gern mit denen, weil wir dann auch wieder einen visuellen Anker haben und erkläre ich gleich, warum das auch wichtig ist. Auf jeden Fall kann ich mit oder ohne Tarotkarten in das Thema gehen. Also was ist denn das Thema, um was geht's da, was will dein Herz? Was will deine Seele da vielleicht gerade erleben? Was sagt dein Verstand dazu? Was sagt der Körper dazu? Also was fühlst du in dieser Verbindung? Und um was geht es nicht? Und dann können wir auch Tipps erarbeiten, wie du damit umgehen könntest. Also eine Tendenz, wohin dass die Beziehung gehen könnte. Mhm. Und Beziehung muss nicht immer romantische Beziehung sein, sondern einfach nur, um das klarzumachen, in so einem Feld von einer neuen Verbindung mit einem Mensch, also vielleicht Klarheit zu gewinnen.
Mhm. Also, dass man sich nicht so sehr investiert, wenn man schon ein komisches Bauchgefühl hat. Also, wenn die Intuition eigentlich was sagt und man aber dann zu viel darauf hört, was man von außen gespiegelt bekommt.
Zum Beispiel, aber manchmal ist es auch so, dass das Herz sich das so sehr wünscht und schon voll drin ist und deine Intuition sagt aber was ganz anderes. Und dein Verstand sagt, ja, also wir haben jetzt auch schon voll viele Beziehungsratgeber gelesen, das resoniert mit mir total in dem, dass es alte Muster sind, die ich hier gerade neu bediene. Ja. Weißt du, es gibt ja verschiedene Instanzen in so einem Organismus Mensch. Und wir sind Profis darin, immer alles mit dem Verstand anzugehen. Ja. Und wenn sich das Herz einschaltet, dann fallen viele einfach flach um. Weil sie denken, boah, was ist das? Was macht da mein Herz? Ist so prominent. Und dann fällt es manchmal schwer, hineinzuspüren, hineinzuhören. Was will das Herz damit eigentlich sagen? Vielleicht sagt das Herz auch, ey, krass, die Tendenz ist cool. Ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen, mit jemand in eine romantische Beziehung zu gehen. Aber er muss es vielleicht gar nicht sein oder sie muss es gar nicht sein. Mhm. Ich helfe zu differenzieren und das bringt Klarheit und du bist dann die Person, die die Entscheidung gibt, trifft.
Das heißt, man kann mit dir medial sprechen, man kann mit dir aber auch über die Stimme gehen, also kann man beides miteinander verbinden?
Bei mir ist es so, dass die Medialität über meine Stimme fließt.
Ja.
Das heißt, wenn du durch meine Musik, durch mein Sprechen, das berichten Menschen, die mit mir so verbunden waren oder auch die in Konzertsälen waren, dass sie durch meine Stimme ganz tief berührt werden. Mhm. Und dass da manchmal Prozesse in den Gang gesetzt werden, die ihnen helfen, emotional was neu zu betrachten, eine neue Perspektive zu bekommen und dadurch Klarheit zu bekommen. Und das ehrt mich total und da muss ich mich selber kneifen, dass ich das darf.
Das ist wunderschön.
Dass ein Mensch mein Klang so tief fließen lässt. Und wenn in anderen Räumen ist es auch häufig so, dass ich singe für Menschen in einem 1:1 und ich arbeite immer von Herz zu Herz. Das heißt, ich frage dich um Erlaubnis, egal was ich mache, ich frage dich immer um Erlaubnis, darf ich mich mit deinem Herzen verbinden und verbinde mich dann energetisch mit deinem Herzen und lass dann durch mich fließen, wie als Kanal, was an Melodie, was an Sound genau für dich jetzt bestimmt ist.
Ja.
Ja.
Das klingt alles so faszinierend. Und ich merke auch, also ich bin heute Morgen so durch Schlafmangel und auch definitiv Reizüberflutung von gestern und Stress, wo ich wusste, ich muss das alles heute noch machen auf meiner To-Do-Liste. Obwohl ich mich auf alles gefreut habe, bin ich heute mit aufgewacht, ne? ADHS hat gekickt. Schlafmangel macht mich dann noch kindischer, bekloppter und hyperaktiver. Und das Methylphenidat hat mich beruhigt. Und dann bin ich aber hierher gekommen, war ein bisschen aufgekratzt, ne? Weil ich dachte so, oh, was wird in unserem Gespräch rauskommen? Und ich wusste natürlich, dass es ein wunderschönes Gespräch wird. Und wir sind ja immer noch mittendrin, also ich will das jetzt noch nicht abbrechen. Soweit ist es noch nicht. Aber ja, deine Stimme ist total beruhigend. Ich fühle mich wirklich gerade so eingemummelt. Also ich würde mich am liebsten jetzt so hinlegen, so mit so einer Kuscheldecke. Und es ist einfach nur schön, dir zuzuhören. Und du hast einfach so eine ganz ruhige Ausstrahlung. Ich finde das faszinierend. Deswegen, ich wollte mich bei Christine Nichols, die auch hier im Podcast war, hallo. ich wollte mich nicht woanders hinsetzen, obwohl es die Regel war. Ich war eine Rebellin.
Ja, ja, ja. Schön.
Weil ich diese Ruhe in dem Moment gebraucht habe, weil es mir an dem Tag auch nicht gut ging.
Ja.
Und bei dir war das so, ne, ich bleib noch ein bisschen hier. Ja. Fühlt sich gerade gut an. Ich muss auch gar nichts sagen. Ich höre einfach nur zu.
Ja, so. Oh, das freut mich.
Das ist wirklich krass. Aber wie machst du das denn jetzt, wenn du auf Tour gehst, beziehungsweise wann warst du das letzte Mal auf Tour?
Ja, das ist so lustig. Tour, ich weiß nicht, ob der Begriff noch stimmig ist, bedeutet Tour, wenn man mit Intention reist und dann Musik in die Welt bringt. Ist es Tour?
Ich würde sagen, wenn man in einer Venue vor Menschen spielt, oder? Egal wie groß.
Ja, das ist sehr interessant, weil auch die Venues haben sich ja bei mir verändert.
Ja.
Und zur Frage, wie ich das mache. Ich mache das ultra langsam. Und ich mache das mit sehr viel Komfort.
Mhm.
Ohne Stress. Ich habe mir geschworen, irgendwann zu Beginn Corona, dass das Stress keine Freundin von mir ist, die in meiner Nähe lang residieren darf. Ich lade Stress bewusst aus und mache alles langsamer und in meinem Timing. Mhm. Und das hilft mir schon sehr gut. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich in schöne Orte gehen möchte. Das hat jetzt das erste Mal geklappt, denn ich war jetzt das erste Mal auf Tour. Und war hier zweimal in Italien und auf Korfu. Und dieser Faktor Zeit, das sagte ich ja auch schon, wenn ich Übersee getourt bin, dass ich da Wochen früher angereist bin. So mache ich das auch. Ich bin Tage früher dort und komme da in meinem Tempo und in meinen Ritualen erstmal da an. So dass ich in meiner Kraft stehe. Und dann sind die Tage auch nicht mehr so durchgetaktet wie auf Tour, wo ich ja praktisch ständig verfügbar war oder mich ständig verfügbar gemacht habe für Interviews, Fototermine, Soundcheck, dies, das. Sondern baue mir auch hier mehr Zeit ein. Entzerre das, sodass ich in jedem Moment präsent sein kann. Denn ich finde, weißt du, dass du mir jetzt gerade deine Zeit und den Raum schenkst, auch da will ich in meiner vollen Präsenz sein und will nicht hetzen. Das wird dem nicht gerecht. Ich kann das machen. Ich finde, das wird dem Setting aber nicht gerecht. Und nochmal, das braucht dann für mich so eine Nacharbeit, die für mich anstrengend ist, auf die ich keine Lust habe.
Und bei Radiointerviews hat man ja meistens nur maximal 5 Minuten. Deswegen, wir nehmen uns jetzt einfach hier die Zeit, wie wir wollen. Deswegen heißt das Ding ja auch off-air.
Ja, und ich meine, das kennen wir ja. In 5 Minuten können wir auch super. Blablabla. Also kann ich auch noch. Dann bin ich aber genervt danach, wenn ich es mache.
Ja.
Und das finde ich cool von mir, dass ich dann wütend werde, dass ich frustriert werde und mir selber sage, hey, wir haben uns das versprochen, wir gehen nicht mehr über unsere Grenzen. Wir spüren rein, wie weit wollen wir gehen, wie sieht es mit Faktor Zeit aus, wie sieht es mit Faktor Komfort aus. Und ich habe mir geschworen, dass ich mich priorisiere und auch meine Lebensqualität, also mein spüre, wie gern bin ich hier auf Erden. Das ist für mich so ein neuer Faktor, in dem ich Dinge bewerte.
Diese Achtsamkeit, ey, muss mir ein Stück davon abschneiden. muss mir das alles nochmal anhören.
Ich finde es bewundernswert, weil ich versuche gerade da wieder hinzukommen. Ich war nämlich da Anfang Corona, also als alle mir gesagt haben, oh Gott, dieses Alleine sein und dieses oh Gott, es ist schrecklich und dass wir jetzt keine Menschen mehr sehen können. Und ich war nur so, der soziale Druck fällt weg. Oh mein Gott, ich war so gesund, ich habe mich so gesund ernährt und so viel Sport gemacht und hatte so viel Ruhe in mir.
Yeah.
Und dann gingen die Türen wieder auf und der soziale Druck war wieder da.
Ja. Und hier einhakend, als das passiert ist, als ich gespürt habe, die Türen gehen wieder auf, das war, ich habe dann gesehen, dass KünstlerInnen in meinem Umfeld wieder Touren planen. Mhm. Und es war für mich so ein Moment, so ein, oh mein Gott, ich bin noch nicht so weit. Und dieses, oh mein Gott, ich bin noch nicht so weit, hat sich dann ein paar Mal wiederholt. Und das war auch mein, warum ich mich für eine Therapie angemeldet habe.
Mhm.
Und da dachte ich heute drüber nach, weil ich ja ungefähr wusste, über was wir sprechen werden. Und ich finde, das ist ein wichtiger Moment. Denn mein Warum für die Therapie war auch, bitte, ich möchte herausfinden, was mit mir falsch ist, dass ich ein habe, wenn ich daran denke, dass die Türen sich wieder öffnen und das alte Leben wieder losgehen kann. Weil ich habe gespürt, das alte Leben ist gar nicht so ideal für mich.
Ja.
Und ich muss was ändern und das betrifft auch das Touren. Und das wollte ich mit einer Fachperson durchsprechen, was es da ist in meinen Gedankenmustern, dass ich mich diesem Traum nun verwehre, dass ich dann nicht mehr bereit bin, zurückzugehen. Also so komplex war das bei mir.
Ich hatte ein ähnliches Gespräch mit Zack von Beirut.
Aha.
Der auch gesagt hat, also der hat ja wahnsinnige Angst. Der kann ja gar nicht touren, weil er auch Flugangst hat.
Oh.
Und der will auch nicht zu lange weg sein von zu Hause. Und der hat so viel mit sich zu kämpfen. Und egal, wo der hingeht, der spielt ja überall sold out.
Okay.
Und er kann es nicht. So.
Wow.
Was hast du denn jetzt, also welche Art der Therapie hast du für dich gefunden, die dir geholfen hat? Und was war die Antwort auf, oder die Lösungsansätze für dieses Gefühl, damit du ein Werkzeug bekommst, wenn es sich so anfühlt?
Also ich bin in eine Verhaltenstherapie reingestolpert. Ich war offen für jegliche Modalität.
Mhm.
Und dann, das kennst du wahrscheinlich auch, dann geht es auch so ein bisschen drum, was ist gerade frei?
Ja.
Wo geht es am schnellsten? Und Verhaltenstherapie ging halt zack. Also den Termin oder den Platz hatte ich relativ schnell. Und dann habe ich mich darauf eingelassen.
Nur ganz kurz, das ist sehr selten, das zu hören, dass eine Verhaltenstherapie, dass man die schnell bekommt.
Mhm.
Das habe ich noch nicht oft gehört. Wie hast du das so schnell hinbekommen?
Also ich persönlich habe das gar nicht schnell hinbekommen, weil ich das ja auch immer Monate rausgezögert habe.
Mhm.
Und wahrscheinlich immer dann, wenn ich meine Periode hatte, dachte, oh Gott, ich muss das jetzt unbedingt in Angriff nehmen. Und dann sucht man sich Adressen raus, vielleicht schreibt man mal eine E-Mail. Und manchmal, das fand ich auch voll krass, steht online, keine E-Mails, nur anrufen. Und dann denke ich, ich kann doch jetzt einen anrufen.
Ja, nicht in dem Zustand.
Ich kann doch jetzt einen anrufen. Und das heißt, der Prozess zu dahin war lang.
Mhm.
Und ich habe dann eine Therapeutin zufällig in meiner Straße gefunden.
Nein.
Doch. Und die sagt ja, oder die Sprechstunde dann sagt ja, sofort ab nächsten Monat können Sie kommen.
Hammer.
Ja, das war total krass. Um die Ecke.
Hammer.
Und dann denke ich, ja klar, also natürlich mache ich Verhaltenstherapie, ist um die Ecke. Ich kann nächsten Monat hin, mache ich, probiere ich aus.
Nicht aufgeben und einfach jeden
einfach mal
Versuch.
Machen. Experiment.
Ja.
Einfach mal machen.
Ja.
Und das war auch eine Gruppentherapie, fand ich natürlich richtig doof.
Ja.
Weil, ich meine, Eremit über Corona, ich wusste gar nichts von Schizoid. Und dann denke ich, eine Gruppe, in der Gruppe darüber sprechen, wie es mir gerade so geht.
Ja.
Das stelle ich mir herausfordernd vor. Und es war auch herausfordernd und war aber so ein gutes Übungsfeld, in so soziale Kreise wieder zu kommen.
Mhm.
Und aber parallel war das auch ein 1:1 mit ihr. Und das war interessant, weil mir wurde klar, welche komplexen Gedankenmuster ich so generell habe. Es war so ein Satz, sagt man, oh, sie haben sehr komplexe Gedankenmuster. Und es stimmt einfach. Also durch meine Sinneswahrnehmung ist manchmal halt auch komplex.
Mhm.
Und gleichzeitig hat sie mich
in dieser Arbeit auch daran erinnert, dass mein Gefühl, so würde sie das nie sagen, aber sie hat mich daran erinnert, dass mein Empfinden, dass da was dran ist. Also wenn ich da nicht hin will, wenn ich so ein hab, warum ich da nicht, dann ist da was Wahres drin. Und dann war das interessant, da mal reinzuführen, warum denke ich eigentlich, dass ich wieder auf Tour muss? Mhm. Warum mache ich das? Welche Muster bediene ich hier und welche Menschen denke ich bedienen zu müssen? Mhm. Weißt du, und das ist wiederum komplex, weil ich dachte natürlich zum einen an eine Band oder auch an die Menschen, die um mich herum sind. Wenn ich als Laura Carbone sage, ich will nicht mehr touren, dann betrifft es Menschen, die im direkten Umfeld von mir sind, mhm, und die auch mit mir gearbeitet haben und also für mich auch ihren Traum in irgendeiner Form gelebt haben. Und das musste mir erstmal klar werden. Also welche Verantwortung trage ich? Welche Verantwortung trage ich nicht? Wie wichtig ist da meine Gesundheit und was steht an erster Stelle? Und wie gehe ich damit um, wenn mir Leute aus dem Publikum schreiben, oh, bitte komm wieder auf Tour, andere Bands spielen auch. Das war für mich so ein, kann dir das jetzt nicht lang erklären, warum das bei mir noch nicht möglich ist. Mhm. Und konnte zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht erklären, was das für mich bedeutet, weil für mich hat sich ja da ein anderes Spektrum, also andere Flügel haben sich ja da eröffnet während meiner Pandemiezeit und ein anderes Spektrum hat sich noch gezeigt, andere Bühnen, ein anderer Wirkungsbereich, sodass mir klar wurde, oh, dieses Touren ist sehr scheuklappenmäßig, wenn ich so all das betrachte, wie ich mich ausdrücken will. Mhm. Und dieser Scheuklappenbereich ist keiner, der mir Freude aktuell bringt.
Also wirklich auf Lernen, auf sich zu hören und was einem gut tut, was wirklich, finde ich, mit einer der schwersten Aufgaben ist, weil wir ja alle mit Frontalunterricht in die Schule geschickt worden sind.
Und dass das voll berechtigt ist. Und nochmal, ich musste da auch echt in so eine Unterhaltung mit mir gehen, denn meinem Gehirn war das auch nicht klar, dass nur weil ich als Teenager diesen Traum hatte, mit meiner Band durch die USA zu touren, dass ich den Traum hatte, bei Rockpalast zu spielen, Alben zu machen, dies, das, dass das auch noch der Traum sein muss, den ich als mit 30-Jähriger habe. Und dass die Realität einfach auch eine andere ist. Und gerade was das Musikbusiness angeht und diese Archetyp Rockstar, da werden halt auch Dinge romantisiert, die extrem gefährlich sind. Mhm. Das war mir nicht klar. Und weißt du, dass ich mich da selber nicht verrate, sondern dass es eher ein Liebesbeweis zu mir gegenüber ist, dass ich zulasse, dass ich mich als Mensch entfalte, entwickle, neu kennenlerne und mich genau da treffe, wo ich jetzt bin.
Denkst du denn, dass irgendwann nochmal die Zeit kommt mit all deinem Wissen, was du dir gerade aneignest, über deine eigene Achtsamkeit, dass du irgendwann mal wieder auf Tour gehst, in die USA zum Beispiel?
Boah. Also da schwingt ja ein ganz anderes Thema mit in den USA.
Ja.
Und auch das nehme ich sehr ernst, was politisch da gerade passiert. Und so wünsche ich dem Land Linderung für all den Schmerz, der sich da gerade zeigt. Und ich wünsch jeder Person Sicherheit, die sie braucht, und Stabilität und Schutz. Mhm. Und ich sehe mich da aktuell nicht also wirken, da gibt es andere Prioritäten, so was die nächsten paar Jahre angeht. Ich wünsche mir natürlich, dass es die Möglichkeit gibt, in der Zukunft für Menschen zu singen, mhm, und die an einem Ort zusammenzubringen und Räume zu halten, die Menschen mit sich ganz tief verbinden. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt kein Land, kein Ort, keine geografische Map habe, wo mein Finger da drauf geht, sondern in unserem heutigen politischen und Weltklima-Situation, wo wir sind, bin ich dankbar, wenn das überhaupt stattfindet.
Ja.
Und da ist, da, da, also egal welcher Wirkungsbereich das sein darf und welcher geografische Bereich. Ich bin dankbar, wenn das passieren darf. Und natürlich wünsche ich mir an irgendeinem Punkt größere Bühnen wieder zurück. Und das sehe ich auch, das wird auch passieren. Und auch hier habe ich keine Hast, weil ich spüre, da sind gerade ganz andere Kräfte am Wirken, die sich setzen dürfen, bevor ich persönlich in eine Planung von einem großen Konzert oder von einer großen Tour gehe.
Mhm. Ich bin mir nicht sicher genau, wie ich die Frage stellen soll. Hat das einen Zusammenhang, dass Menschen, die Trauma erfahren haben, vor allem in ihrer Kindheit oder Jugend, dass die irgendwann sich spirituell öffnen? Ist das eine schwere Frage, dass du die Augen zumachst?
Ich muss da gerade mal kurz reinfühlen, weil das verallgemeinert ja wieder. Und also ich meine, wer ist heutzutage ohne Trauma? Also weil es gibt ja auch transgenerationales Trauma, ja. Das ist ja auch legit.
Was auch schon bewiesen wurde mittlerweile.
Ja, und das erstreckt sich ja über mehrere Generationen. Deswegen ist es für mich schwierig, diese Frage zu beantworten. Was ich da aber, also wenn ich meine Medienfreundinnen zum Beispiel angucke, dann haben viele von ihnen ein Leben gelebt, in dem sie sich viel mit sich selber beschäftigt haben, auch als Kind. Mhm. Und da viel mit der Natur verbunden waren und in einer hohen Kreativität sich auch ausgedrückt haben und weniger die lautesten vielleicht auf dem Schulhof waren.
Mhm.
Aber das bedeutet gar nichts. Vielleicht gibt es andere, die immer eine präsentere Figur war, und vielleicht würde irgendjemand das auch über meine Kindheit sagen, dass ich doch eigentlich ein sehr präsentes Kind war. Mhm. Deswegen, ich weiß es nicht, was es da für einen Zusammenhang gibt. Ich kann mir nur vorstellen, dass Menschen, die es sich schwer tun, mit ihrer Erfahrung über Sinne im Patriarchat sich zurechtzufinden, also in so einer Struktur, dass die den Wunsch und die Sehnsucht haben, sich Sinn zu erschließen. Wieso spüre ich denn so intensiv, wenn die Strukturen mir gar keinen Raum geben, mich so zu erfahren? Mhm. Und dann macht es schon Sinn, sich vielleicht mal aus der Struktur zu lösen. Ja. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
Doch, zum Teil schon. Also ich bin zum Beispiel auch immer begeistert davon, wenn ich bei TherapeutInnen das Erstgespräch hatte und dann gesehen habe, dass sie dann auch buddhistische Bücher in ihrem Regal stehen haben.
Also meine Therapeutin fand es ganz doof. Spiritualität und Glaube,
echt?
Da konnte sie gar nichts mit anfangen.
Ja.
Aber dann war sie auch wiederum so okay damit, dass ich das halt für mich auslebe.
Mhm.
Und ihr war das aber wichtig, dass ich nicht in einem Gruppenkontext in irgendeiner Form spirituell irgendwas sage, was die Menschen auf komische Ideen. Also das ist auch krass, was die Leute denken, was man macht, nur weil man sich spirituell interessiert.
Ja.
Und generell, je mehr ich über mich, meine Sinne und meine Medialität lerne, umso weniger belehrend bin ich. Also umso mehr trage ich nicht zu einem Raum bei, wenn ich nicht explizit gefragt werde.
Und das hast du in der Gruppentherapie besonders gelernt?
Auf jeden Fall.
Okay.
Aber auch irgendwann habe ich gemerkt, dass wenn ich, das war auch bevor ich diese Klarheit schon hatte, also sagen wir vor der Pandemie, dass mein gut gemeinter Rat oder das, was ich gesehen habe, was ich so wahrnehme, dass das gar nicht ankommt beim Gegenüber, wenn ich das einfach so rausplapper. Finde ich jetzt auch voll übergriffig, und es war ein gutes Learning.
Ja, das lerne ich auch gerade immer wieder.
Ja, weil für mich... Ich gerade in der medialen Arbeit lerne ich das, dass Dinge zu sehen, Dinge wahrzunehmen und gleichzeitig die auch bei mir zu behalten, wenn die jetzt gerade nicht relevant sind.
Mhm.
Weil das bedeutet ja nicht nur weil ich das jetzt sehe, dass ich das dir nahelegen muss.
Ja.
Außer du fragst danach.
Ja. Und das sollte man eigentlich auch in Freundschaften machen.
Ja.
Learning by doing.
Ja, ich musste das auch lernen.
Ja, ich kriege das noch manchmal gesagt, so habe ich jetzt gar nicht danach gefragt. Und ja. Ich versuche jetzt immer mehr, wenn ich merke, einer Person geht es nicht gut und die Person muss gerade abranten und fragt, darf ich gerade abranten, dass ich dann erst frage, willst du nur ranten oder willst du auch meine Meinung hören?
Ja.
Das sind nämlich zwei ganz verschiedene Sachen.
Voll. Und das ist so ein Geschenk, zuzuhören, wenn jemand mal Wut rauslässt. Mhm. Gerade die Woche hatte ich auch ein Gespräch mit einer Freundin, die sich noch nie getraut hat, mir gegenüber Wut rauszulassen.
Ah, ja.
Die Wut hat mich nicht betroffen, es ging um was anderes. Und es war so ein schöner Moment, da einfach zuzuhören und auch zu wissen, hey, das hat jetzt überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Und das ist auch ein Freundschaftsbeweis, so eine Emotion jemandem zu zeigen. Und dann ganz, ganz, ganz am Ende, als sie fertig war, habe ich sie gefragt, was gibt es noch, was du sagen möchtest? Und dann hat sie gesagt, nee, ich will nichts mehr sagen. Und dann habe ich sie gefragt, möchtest du, dass ich was dazu sage? Mhm. Und am Ende das bejahte sie und am Ende des Gesprächs hat sie das nochmal hervorgehoben, wie wertvoll und wie neu dieser Moment auch für sie war, dass sie einfach ohne Punkt, ohne Komma in dieser Wutenergie sein konnte, nicht unterbrochen wurde und dann erst im Anschluss gefragt wurde, soll ich was dazu sagen? Und ich wäre auch völlig okay gewesen, wenn ich gar nichts dazu gesagt hätte.
Wie schön.
Ja, und das ist neu, auch für mich. Ja. Neu.
Ja, ich mache diese Erfahrung auch immer mehr jetzt und ich finde die auch mega schön, muss ich sagen. Du hast vorhin ganz kurz von einem neuen Album gesprochen.
Ja, vor einem Jahr kam mein Album The Cycle raus, das ein gechanneltes Album ist und das hat 7 Jahre gebraucht, um in die Welt zu kommen, auf Vinyl gepresst zu werden und ich bin verliebt in das Album. Und wirklich, wirklich glücklich, dass ich sowas in die Welt singen durfte und total geehrt, dass das auch in Verbindung mit MusikerInnen stattfinden konnte, die genau die Sounds dafür gefunden haben, wie das klingen sollte und durfte. Mhm. Und dass sie auch in Kollaboration ihre eigene Kreativität, ihren eigenen Song teilweise auch mit in das Album gegeben haben. So schön.
Also ein gemeinsames Baby.
Ja.
Ja. wir müssen langsam leider dem Ende zukommen. Ich könnte ja jetzt noch stundenlang weiter philosophieren. ganz am Ende frage ich immer ohne Vorbereitung, welcher Song hat dich am meisten getragen in einer Zeit, wo es dir nicht so gut ging?
Oh. Tatsächlich von diesem Album Morning Each Day Away. Das ist der Opener von dem Album und ich habe ja schon erwähnt, dass es 7 Jahre gedauert hat, um dieses Album jetzt wirklich so fertigzustellen und dementsprechend gab es auch den Song und die Melodie über 7 Jahre in meinem Ohr und in dem Album geht es um die Heldinnenreise von einer Person, die sich aufmacht und das Nest verlässt und der Person aber gar nicht so klar ist, was da so passiert. Und die Eröffnungszeilen sind Wandering through illusions, I'm longing for days to be done, I'm craving for someone to hold me, wishing that you be the one.
Oh.
Und das habe ich immer gehört und who is that one? Also wer? Und erst am Ende, als ich dann das Album fertiggestellt habe, wurde es mir klar, sie singt für sich. Es geht darum, dass die Heldin sich selbst sehen will und sich selber kennenlernen will. Und wie gesagt, den Song habe ich on repeat, das Instrumental, hunderte verschiedene Varianten, wie ein Mix sein kann, habe ich das gehört. Und das hat mich getragen, weil es mir klar wurde, wie kraftvoll Musik ist und wie kraftvoll die Erinnerung daran ist, an all das Heilige und das Wertvolle, das du selber in dir trägst. Und ich war so dankbar, dass diese Worte für mich gelandet sind, weil sie für mich auch die ganze Zeit in Erinnerung waren.
Mhm. Voll schön. Mhm. Du hast das jetzt ganz ähnlich beschrieben wie Brandon Boyd, wenn er über seine Musik spricht. Über den haben wir ja auch ganz bisschen geschwärmt.
Yeah.
der schöne spirituelle Mann,
ja.
der sehr offen mit seiner Kreativität in Musik und Kunst umgeht. Also Kunst im Sinne von, er malt ja auch.
Ja.
Ich werde dann zwei Songs von dir hinzufügen, weil meistens frage ich eigentlich Musik, die nach außen, also andere Musik von anderen MusikerInnen.
Mhm.
Das heißt, ich nehme jetzt den Song, den du von dir genannt hast, aber von einer anderen Stimme oder einer anderen Band.
La Niña.
Ich habe, by the way, das Ding endlich hochgeladen bei Apple Music und bei Spotify. Es ist ein Wunder geschehen. Die Frau mit ADHS hat es hinbekommen, die Playlist zu erstellen von allen KünstlerInnen, die in diesen Podcast kommen. Das heißt, in den Shownotes findet man immer den Song oder die Songs von den KünstlerInnen selber. Und gleichzeitig findet man auch die Playlist von allen anderen KünstlerInnen. Ich habe die auch letztens alles durchgehört und also Geschmäcker könnten nicht unterschiedlicher sein, aber die Texte sind wirklich, weil es halt wirklich immer das Herz berührt und immer, also ganz, ganz traurige Songs oder auch Cheering Up oder wirklich kraftvolle Songs.
Cool.
Ja.
Ja, beides. Sehr traurig und sehr kraftvoll.
Ja. Welchen hast du denn noch rausgesucht?
Von La Niña, und zwar heißt er Figlia da Tempesta.
Italienisch.
Ja, der ist so, so kraftvoll und ist auch ein Text, der sich lohnt durchzulesen. Das ist auch natürlich politisch und geht über die Reproduktionsfähigkeit und die Reduktion der Frau auf genau das.
Und zum Glück leben wir in einer Zeit, wo wir einfach das bei Google Translate eingeben können oder bei ChatGPT. Und dann kann man sich darüber dann auch über Songs informieren, die man sonst nicht auf dem Schirm gehabt hätte.
Ja.
Laura, es war ganz toll mit dir.
Vielen Dank.
Ich danke dir vielmals.
Danke, danke, danke. Und danke fürs Zuhören an alle.
Danke. Hab noch einen schönen Abend.
Du auch. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit. Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse: hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Constanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saint-Val. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den FluxFM-Studios in Berlin-Kreuzberg. FluxFM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin. Tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative Pop, Electronic Chill-Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App.